So, hi Leute, willkommen zurück beim Der Physio Podcast. Ich bin euer Host Stefan Ort. Zu Gast bei mir der Laszlo Somogyi. Den darf ich heute ganz herzlich begrüßen. Und jo, Laszlo, stell dich einfach mal vor.
Hi Stefan, danke für die Einladung. Wie der Stefan schon gesagt hat, ich bin der Laszlo, bin 35 Jahre alt, komme aus Albstadt und freue mich, dass ich heute zu Gast sein darf.
Jo, cool. Also man muss jetzt dazu sagen, ich kenne Lazy schon seit der Schulzeit. Das heißt, wir waren auf der Physioschule in Hemsitzer und wir haben die komplette Physio-Ausbildung miteinander verbracht. Und jo, seitdem waren wir eigentlich relativ viel zusammen unterwegs, später dann auch sportlich. Beruflich haben sich unsere Wege dann mal zeitweise getrennt, dann hat man sich wieder gefunden.
Hört sich nach einer Love Story an.
Ja, hört sich schon fast nach einer Love Story an. Der Punkt ist, wir kommen aus relativ unterschiedlichen Richtungen. Also für die, die es nicht wissen, ich habe im ersten Berufsgang Industriemechanik gelernt. Jetzt der Laszlo hat im ersten Berufsgang bzw. in der ersten Ausbildung Sport- und Gymnastiklehre gelernt. Erzähl uns mal einfach da was dazu. Wo hast du das gemacht? Wie war das?
Ja, also bin nach der Schule, bin ich nach Stuttgart auf die Sport- und Gymnastikschule, und zwar die Kiday-Schule oben in Degerloch. Die ist eine Ausbildung. Die Ausbildung ging 3 Jahre lang und im Endeffekt war es so, es war in verschiedene Semester eingeteilt. Also es hatte schon so ein bisschen einen Studiencharakter und in diesen verschiedenen Semestern gab es eben verschiedene Schwerpunkte. Die waren aus unterschiedlichen sportlichen Bereichen, also wie zum Beispiel aus der Gymnastik, aus dem klassischen Turnen oder ja, also aus verschiedenen Bereichen eben. Leichtathletik, Schwimmen, hat alles einen Bestandteil gehabt. Und auf der anderen Seite natürlich dann auch so der Unterrichtscharakter, also die Didaktik, wie baue ich eine Unterrichtsstunde auf. Ja, also aus allen Bereichen war da was dabei.
Okay, cool. Und wie lang ging die Ausbildung?
Die Ausbildung ging 2,5 Jahre. Also es waren 2,5 Jahre. Man hatte während dieser Zeit hatte man auch immer so Praxisanteile, also das heißt, wo man natürlich praktisch auch angewendet hat, wo man verschiedene Gruppen angeleitet hat oder also verschiedene Kindergruppen. Man hat ein Schulpraktikum gehabt, das heißt, wir mussten während der Zeit auch an die Schule gehen und wirklich unterrichten. Also man durfte sich das auch so ein bisschen raussuchen, welche Klassen man da haben möchte. Ich war da in Gärtringen an der Grundschule, Grund- und Hauptschule, hatte die Erstklässler, die Drittklässler und in der Hauptschule die 7. und 8. Klasse, und zwar halt ausschließlich für den Sportunterricht.
Okay, geil. Und was hat dich dann im Prinzip dazu bewegt, dann noch eine Physio-Ausbildung hinten dran zu hängen?
Ja, also man konnte sich verschiedene Schwerpunkte aussuchen. Also das heißt, in der Ausbildung selber konnte man verschiedene Schwerpunkte legen. Mein Schwerpunkt war auf dem Personal Training und auf der Sporttherapie. Und die Sporttherapie wurde natürlich von Physios gemacht, also das heißt, der Unterricht wurde von Physiotherapeuten gehalten. Und ich fand das eben interessant, weil ich immer gemerkt habe, okay, auf der einen Seite hat man das Praktische, aber so das Hintergrundwissen, natürlich hat man das in der Trainingslehre und in der Anatomie schon angerissen, aber man hat es natürlich nicht so vertieft. Und dann fand ich das natürlich schon interessant und man wurde dahingehend auch ein bisschen geleitet von den Unterrichtskräften oder von den Lehrern. Die haben einem schon das so ein bisschen mitgegeben, hey, könnte für euch eine interessante Sache sein, vielleicht noch danach den Physio zu machen. Und das war dann für mich der Grund, dass ich dann den Physio gemacht habe, noch im Anschluss.
Okay, im Prinzip ist ja so, wie die Schulzeit war, weiß ich ja, ich war ja dabei. Aber jetzt würde mich interessieren, die Schulzeit aus deiner Sicht so gesehen. Was die 3 Jahre, also wir waren ja beide auf der Plettenbergschule in Engstlatt. Wie war es so aus deiner Sicht? Was fandest du geil, was fandest du scheiße? Und so rückblickend, wo siehst du heute bei der Physiotherapie noch so richtige Schwachpunkte, beziehungsweise wo würdest du in der Physiotherapie nachbessern, wenn du könntest?
Gut, ich hatte ja dann den direkten Vergleich. Also ich hätte das auch in Stuttgart machen können, habe mich dann aber entschlossen, aber das hatte einen privaten Hintergrund, nach Balingen zu gehen. Und ich bin so ein bisschen ein Heimscheißer. Also ich war 2,5 Jahre in Stuttgart, es war eine geile Zeit, wollte dann aber ganz schnell wieder nach Hause. Bin dann deshalb auf die Plettenbergschule gegangen. Und der Riesenunterschied war einfach der, also für mich war es natürlich krass, weil in der Physio schon eine richtige Menge an Stoff auf mich zukam. Also es sind ja 3 Jahre, in denen schon wirklich sehr viel gelehrt wird. Ja, am Anfang habe ich mich total überfahren gefühlt und dachte, um Gottes Willen, wie soll ich das nur alles in meinen Kopf bekommen? Weil eben die Sport- und Gymnastikschule, klar, da mussten wir auch lernen, aber da war eben auch viel, viele praktische Prüfungen, viele praktische Anteile. Und in der Physio war das Praktische halt die Behandlung an der Bank, ja, was ein totaler Unterschied war, ja, im Vergleich zu Stuttgart. Was ich sehr gut fand, war, dass wir eine relativ kleine Klasse hatten, was natürlich für die Schule nicht so toll war, aber für mich war es super, weil man viel mitgekriegt hat und auch wenig abgelenkt war. Vom Unterricht selber, also das ist bei mir jetzt schon eine ganze Weile her, muss ich sagen, war ich im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Im Endeffekt im Nachhinein betrachtet, um das gleich auf den Punkt zu bringen, wo ich für mich das Problem gesehen habe, war irgendwo, okay, man hat natürlich viele Behandlungswege mit auf den Weg gekriegt, ja, also aus verschiedenen Bereichen, wie jetzt zum Beispiel der manuellen aus anderen Teilbereichen, aber das Hauptproblem habe ich eigentlich daran gesehen, dass in Bezug auf den Sport oder das Training, was ich halt davor aus der Sportschule mitbekommen habe, dass da relativ wenig kam. Und vor allem, wir hatten ja Trainingslehre in der Physio, das wurde so von den meisten so abgetan. Also das heißt, die Lehrer haben das immer so ein bisschen belacht und haben gesagt, ah, der Trainingslehre-Lehrer, ja, das ist so der Trainingslehre-Lehrer halt, der weiß am wenigsten. Der ist halt so ein bisschen so ein Lückenfüller. Und jetzt so im Nachhinein betrachtet, nach meiner ganzen Schulzeit, denke ich eigentlich, das wäre verdammt wichtig gewesen, das schon in der Ausbildung. Sollte, finde ich, jeder Physio einfach mindestens irgendeine Trainerlizenz, den Ablauf von einer Trainerlizenz machen, von einer A- oder von einer B-Lizenz, um eben diesen Übertrag halt auch in den Alltag zu haben, um die Menschen da eben ranzuführen. Das war für mich so rückwirkend betrachtet so das Hauptproblem, weil, also ich kam aus der Physio raus und dachte, ich kann die ganze Welt verändern. Also das Gefühl hatte wahrscheinlich jeder, der den Physio gemacht hat. Das ist ein geiler Beruf. Ich habe gedacht, was gibt es denn Geileres, wie Menschen helfen zu können? Ja, also das heißt, jeder, der ein Problem hat, dem kann ich helfen. Und so bin ich auch da rausgegangen und dachte, ich bin jetzt der Problemlöser für alle und kann jeden gesund machen. Und man kommt dann da relativ schnell an seine Grenzen, muss ich sagen.
Ja, das stimmt leider. Also da kann ich nur Laszlo voll recht geben. Im Prinzip ist es so, dieser Mangel an Trainings-Know-how bzw. Trainingswissen ist das, was ein Physio so langsam aber sicher die Butter vom Brot nimmt. Abgesehen davon muss man natürlich sagen, als wir beide die Ausbildung gemacht haben, war das noch lang vor dieser ganzen Evidence-Based-Geschichte, die ich persönlich sehr gut finde. Aber damals hat noch keiner von Evidence-Based geredet und ich war vor ein paar Wochen noch in Zürich in der Schweiz auf einer Fortbildung bei Adam Meekins und das Witzige, was dort war, ich habe mich mit jemandem unterhalten, der hat in Deutschland in Heidelberg die Physio-Ausbildung gemacht und der sagt genau dasselbe, also es scheint jetzt nicht ein standortbezogenes Problem zu sein, aber sogar die haben auf der Schule noch Kneippsche Güsse gelernt. Und der war vor 3 Jahren noch auf der Schule und der sagt natürlich, also da könnte man die Unterrichtszeit für wichtigere Dinge nutzen, indem man zum Beispiel sagt, okay Leute, wir bringen euch wenigstens bei, vielleicht wie man mal eine Studie liest oder was auch fast allen Physios abgeht, wir bringen euch mal bei, wie ein Rezept richtig ausgefüllt sein muss, dass man das nachher in der Praxis auch abrechnen kann. Weil das sind solche Sachen, da fällt es einfach. Ich habe noch keinen Physio getroffen, der von der Schule kam und sagt, ich weiß, wie ein Rezept aussehen muss oder ja, ich weiß, wie ich mit dem Heilmittelkatalog umgehen muss und kann daraus entscheiden, ist dieses Rezept jetzt richtig oder falsch ausgestellt, was für Möglichkeiten von Rezeptänderungen darf ich selber machen und welche Möglichkeiten habe ich nicht, wo muss der Arzt zum Beispiel nachbessern. Das geht in der Physio so ein bisschen total ab, aber dafür lernt man dann so einen Quatsch wie Unterwassermassage, also Hydrotherapie, wo quasi auf der ganzen Welt, glaube ich, noch 2 Standorte sind, wo man das vielleicht noch macht, weil es einfach Kosten-Nutzen-Faktor technisch total Quark ist. Ja, aber ja, gut, das war ja halt damals die Zeit. Da steckt man ja nicht drin. Also, aber im Großen und Ganzen war die Schulzeit ja auch witzig.
Also das Thema Evidence-Based, es gab einen Lehrer, das war, ja, weiß nicht, ob ich den namentlich nennen darf, also in der manuellen, da kam das schon ein bisschen auf. Also da habe ich das erste Mal das Wort Evidence-Based gehört. Ich habe gar nicht, ich glaube, ich habe die ersten Unterrichtseinheiten immer noch nicht geschnallt, was er eigentlich mit Evidence-Based meinte. Und im Nachhinein dann natürlich schon, nach einer gewissen Zeit, weil er so der Erste war, der uns beigebracht hat, ja gut, ihr behandelt jetzt mit dem Schema oder mit der Technik, ja, aber warum behandelt ihr eigentlich mit der Technik und was macht ihr denn da eigentlich genau? Das hat mir so ein bisschen gezeigt, dass relativ viel auf auch schon auf Schema F basiert. Das heißt, ich habe da irgendwo einen Schmerz, ja. Ich habe eine Technik, die habe ich beigebracht gekriegt und diese Technik wende ich jetzt an. Und darin habe ich auch so ein bisschen das Problem für mich gesehen, dass ich dann raus bin in die Physio, vor allem nach der Ausbildung. Es war eigentlich die beste Zeit. Man hat auf die Prüfung relativ viel lernen müssen. Das heißt, man hat viel frisches Wissen gehabt. Und das korreliert dann halt komplett. Also das heißt, man hat dann zig verschiedene Behandlungsmöglichkeiten und tobt sich dann quasi auf den Patienten aus, in der Hoffnung, dass so schnell wie möglich eine Besserung eintritt. Und der Patient sagt, ja super, du hast mich nach einem Rezept hinbekommen. Und nach jeder Sitzung probiert man was Neues aus. Also ich habe mich dann auch oft erwischt, dass ich in 30 Minuten, das war noch die Behandlungszeit früher, 6, 7, 8, 9 verschiedene Techniken von A nach B und zu C und zu D und zu E. Aber irgendwie, ja, schon mit einem Plan, aber gar nicht so wirklich. Hätte mich jetzt jemand gefragt, ja, so wo ist denn da der Hintergrund und sag mir mal ein bisschen mehr dazu. Oder wie du sagst, ja, die Evidence Base dahinter, hätte ich jetzt nichts bringen können. Also das war so für mich so ein bisschen so das Hauptproblem. Und dann natürlich, ich sag mal, um sich dann mehr Wissen anzueignen oder wirklich in die Tiefe zu gehen, sind einfach Fortbildungen vonnöten. Ja, also das heißt, man muss sich in der Physio fortbilden, definitiv, sonst bleibt man in dem ganzen Beruf stehen. Also ich sehe es mittlerweile im Nachhinein wirklich so, ich habe ja da im Stefan seinen Werdegang voll mitbekommen und die ganze Entwicklung und das ganze Wissen und das Know-how hat sich, weiß nicht, ob ich das jetzt richtig sage, aber das hat sich erst so in der ganzen letzten Zeit entwickelt. Und wenn ich jetzt überlege, wie viel du dich schon fortgebildet hast und wie viel du schon gemacht hast, ist es natürlich eine Menge Zeit, ein Riesenaufwand, eine Rieseninvestition, ja, die ja auch sinnvoll ist. Aber im Endeffekt heißt es für mich, jeder Physio, der aus der Schule rauskommt, der sollte sich erstmal noch weiterbilden. Natürlich schon behandeln auch, aber im Endeffekt nie aufhören, sich weiterzubilden, um Patienten halt einfach irgendwo richtig gerecht zu werden.
Ja, muss ich dir natürlich auch total recht geben. Der Punkt ist der, jetzt retrospektiv für mich gesehen, würde ich wahrscheinlich die Hälfte aller Fortbildungen, die ich gemacht habe, nicht mehr machen. Okay, weil, ja. Aber nicht deswegen, weil die jetzt irgendwie also man muss es immer so sehen. Es gibt ja einen Grund, warum sich jemand für eine Fortbildung XY entscheidet. Ja, und dann macht jemand die Fortbildung und dann sagt er, okay, cool, das hat mir jetzt das gebracht, was ich mir von der Fortbildung erhofft habe oder halt eben auch nicht. Und was ich mir eigentlich gewünscht hätte, und das kann ich auch nur jedem nahelegen, der, sag ich mal, sich Geld sparen will für Fortbildungen. Das Erste, was ich machen würde, wäre irgendwie, wenn ihr es auf der Schule nicht gelernt habt, würde ich irgendwas vorschlagen Richtung Studium oder zumindest eine Fortbildung, in der ihr wissenschaftliches Denken lernt, beziehungsweise Studien lesen lernt, ja. Oder ihr schafft es euch selber drauf, was aber relativ mit auch viel Aufwand verbunden sein kann. Der Punkt ist nämlich der, ich kann jetzt eine Fortbildung machen und ich habe ganz häufig so das Gefühl, da wird nichts hinterfragt. Oder früher war es eh so. Da kam jemand, hat ein Konzept vorgestellt, warum jetzt bestimmte Techniken aus seiner Sicht funktionieren oder auch nicht. Und was jetzt da der Wirkmechanismus dahinter ist. So, jetzt macht er eine Fortbildung, die Leute hören sich das an, hinterfragen relativ wenig, ob das sein kann oder nicht, sondern nehmen das einfach so an und dann wird halt drauf lostherapiert. Und wie das in der Physio so ist, jetzt habe ich einen Patient, der verbessert sich durch was auch immer, aber ich messe diese Verbesserung immer meiner Intervention bei. Ob diese Intervention allerdings der Grund für diese Verbesserung ist, das ist ja gar nicht gesagt. Weil viele Physios arbeiten komplett unterschiedlich und trotzdem haben die meisten, wenn man es jetzt statistisch sieht, ja Behandlungserfolge. Sprich, obwohl alle anders arbeiten, erreichen alle irgendwie eine Verbesserung am Patient. Das bedeutet, es gibt ja nicht die eine Behandlungsform. Jetzt sieht jemand, der zum Beispiel manuelle Therapietechniken macht, Verbesserungen bei seinem Patient, und jemand, der eher, sag ich mal, an Geräten arbeitet und die Leute trainieren lässt, sieht auch Verbesserungen beim Patient und misst das natürlich immer seiner Intervention bei, wobei das auch andere Faktoren haben kann. Wenn man das jetzt aber untersucht, dann stellt man in großen Gruppen, wenn die Studie gut gemacht ist, bei manchen Behandlungen einfach auch fest, dass die Intervention zum Beispiel gegenüber einer anderen Intervention, die gar nichts mit Physiotherapie zu tun hat, genau gleich gut abschneidet. Und da muss man sich die Frage stellen, ist das jetzt nur ein Placebo-Effekt? Ist es eine psychobiosoziale Komponente, die jetzt hier einen größten Einfluss auf den Behandlungserfolg hat? Oder was macht jetzt wirklich den Behandlungserfolg aus? Und das, was du gesagt hast, ja, man geht dann raus und versucht, so viele Techniken wie möglich auf den Patienten zu projizieren. Das passiert ja heute auch noch total regelmäßig, dass jemand auf eine Fortbildung geht in die Praxis und dann wird jeder Patient nur noch mit dem behandelt, was jetzt am Wochenende auf der Fortbildung kam. Ich erinnere mich, Kinesiotape war so eine Zeit. Kinesiotape kam auf und ja, es wurde nur noch getaped. Dann kam diese Faszien-Geschichte auf. Und auf einmal wurde jedes Problem auf Faszien zurückgeführt und Sachen, womit die Leute vermeintlich gesehen natürlich auch schon Erfolg hatten, wurden quasi unter den Tisch gekehrt und wurden gesagt, ah ja, das, was ich früher gemacht habe, war ja vielleicht ganz nett, aber jetzt habe ich für die Fortbildung einen Arsch voll Geld bezahlt und das ist jetzt viel besser.
Das ist es
und jetzt mache ich hier Faszientherapie XYZ und das reißt's raus. Und unterm Strich muss man es dann auch halt immer so sehen, es sind Konzepte, die unter anderem natürlich dafür gemacht werden, Geld damit zu verdienen, also Zertifikatsfortbildungen, Zertifikatspositionen, da wird ja auch Geld damit verdient und da ist ja irgendwo von bestimmten Seiten auch ein Interesse da, das am Laufen zu halten, weil da ja auch Geld und Arbeitsplätze damit zusammenhängen, weil du jetzt vorher manuelle Therapie gesagt hast. Die manuelle Therapie forscht relativ viel, also oder einige Konzepte forschen relativ viel. Witzigerweise kommt ganz häufig dabei raus, dass manuelle Therapie gar nicht die Verbesserungen bringt, die sie behauptet zu bringen. Und da ziehe ich aber dann vor den Manualtherapeuten, die sagen, okay, ich habe immer geglaubt, ich mache das, aber wenn die Wissenschaft sagt, es ist nicht so, dann überdenke ich nochmal meine Arbeitsweise und verhalte mich in Zukunft anders. Da ziehe ich meinen Hut davor. Aber das war halt auch auf der Schulzeit schon so. Manche Fächer, die wir beide ja hatten, wurden sehr oberflächlich angekratzt, was ich zum Beispiel schade fand. Und andere Fächer hätte man meiner Meinung nach total weglassen können. Also ich kann mich heute noch an eine, und das ist kein Witz, ich kann mich heute noch an eine Prüfungsfrage in der Abschlussprüfung erinnern. Ich kann mich deswegen da so gut dran erinnern, weil ich immer gedacht habe, das kann jetzt nicht wahr sein, dass das eine Prüfungsfrage in der Physiotherapie, in einem Staatsexamen der Physiotherapie ist. Und das war eine Gyn-Frage. Und die Frage war, nennen Sie das Scheidenmilieu, den gesunden pH-Wert eines Scheidenmilieus. Ja, und ich dachte mir, wow, ja, damit werde ich bestimmt irgendwann in meinem Leben arbeiten müssen. Das, ja, aber was will man machen? In der Situation weiß man es dann halt oder man weiß es halt nicht. Wie war das, also wenn wir jetzt gerade bei Fortbildungen sind, was waren so deine Fortbildungs-Highlights, wo du gesagt hast, das hat mich nach der Physiotherapie weitergebracht an Fortbildungen? Was würdest du wieder machen?
Also was ich generell an Fortbildungen gemacht habe, war die manuelle Lymphdrainage und war die Neuro. Klar, ich meine, da muss man jetzt nicht lang drüber diskutieren, welches jetzt von beiden mein absolutes Highlight war. Ich meine, dass die Lymphdrainage in gewissen Situationen natürlich sinnvoll ist, keine Frage, aber da war definitiv Neuro mein Highlight. Ja, also Neuro fand ich auch schon in der Ausbildung eine interessante, es war für mich immer eine interessante Kiste, weil es einfach ein sehr komplexes Thema ist und wir da auch wirklich einen richtig geilen Professor hatten. An den wirst du dich, glaube ich, auch noch erinnern. Ja, natürlich wirst du dich an den noch erinnern. Ich fand den richtig gut, weil der auch Wert drauf gelegt hat, dass man was mitnimmt und sich immer geärgert hat, wenn wir was nicht gewusst haben, weil er nicht verstehen konnte, wie man sich kein Wissen aneignen kann. Und deshalb fand ich den einfach wirklich klasse. Das war für mich definitiv ein Highlight. Wo ich aber wiederum sagen muss, was ich da schade fand, war, also klar, meine damalige Ausbildungslehrerin in der Neuro oder in der Neurofortbildung, die hat natürlich vorausgesetzt, dass wir uns dieses Hintergrundwissen in Bezug auf anatomische Strukturen schon angeeignet haben. Also darauf hat man jetzt gar keinen Schwerpunkt mehr gelegt. Klar, verstehe ich auch, war ja auch eine Fortbildung, also sie hat das vorausgesetzt. Die praktische oder die Techniken in der Anwendung, das war mir irgendwie, also im Nachhinein betrachtet, schon wenig und auch relativ simpel. Ja. Also im Endeffekt, wenn ich jetzt schaue, ich mache ja überwiegend gerade mittlerweile nur noch Training, ja, mit den Leuten und so gesehen war die Neurofortbildung auch schon Training am Patienten, aber nur in einer ganz simplen Ausführung, wie zum Beispiel ein Übergang vom Sitz in den Stand. Ja, wie erarbeite ich mit einem Neuropatienten einen Übergang von Sitz in den Stand? Ja, was soll ich da jetzt sagen? Also es war gut, aber andererseits war es jetzt nicht was man sich nicht auch schon nicht herleiten können aus anderen Bereichen. Also es war jetzt nicht eine Mega-Bereicherung. Meine Freundin hat es auch gemacht, hat es auch bei derselben gemacht und da war es eigentlich identisch. Also wir haben dann beide, du hast ja auch in Mariaberg gearbeitet als Therapeut, länger wie ich, ja, mit körperlich Behinderten und auch geistig Behinderten. Das war eine super Zeit, aber da muss ich jetzt ehrlich gestehen, gut, vielleicht hätte es auch noch eine andere Neurofortbildung gegeben, aber so viel hat es mir nicht gebracht. Also vom Hintergrundwissen schon, aber im Endeffekt, ja, weiß ich, wie du das wahrgenommen hast. Du hast ja auch die Neuro gemacht. Du hast ja auch Bobat für Kinder, glaub, gemacht.
Ja.
Ja, wie das jetzt bei dir war. Da habe ich in der Praxis bei meiner damaligen Chefin wesentlich mehr gelernt, ja, beim Zuschauen. Also wie sie behandelt hat und was sie mit den Patienten gemacht hat, auch mit den Kindern, wie jetzt in dieser Neurofortbildung.
Also muss ich ganz klar sagen, die Kinder, also Bobat Kinderfortbildung, ist eine von den Fortbildungen, die ich auch nicht mehr machen würde. Das liegt aber weniger daran, weil ich die Ausbildungsinhalte jetzt irgendwie schlecht fand, sondern einfach vielmehr daran, dass zum einen mittlerweile sehr fragwürdig ist, inwieweit Bobat-evidenzbasiert überhaupt funktioniert. Und zum anderen liegt es daran, dass es einfach ein sehr unverhältnismäßiger Aufwand von Zeit und Kosten ist, im Verhältnis zu dem, was es mir heute bringt. Weil, vielleicht muss man dazu sagen, ich habe jetzt nicht so viele Kinder, also oder Neurokinder in der Therapie, wo ich sage, wow, da lohnt sich die Fortbildung. Für jemand, wo jetzt natürlich in der Kinderpraxis arbeitet, ja, und 90% nur mit Kindern arbeitet, kann die Kinder-Bobat-Fortbildung eine richtig geile Kiste sein. Und was ich bei Bobat Kinder geil fand, war das Handling mit Kindern und einfach auch Ideen, dass man Ideen generiert der Therapie und auch Handling für die Eltern, wenn ein Problem besteht, wie man da damit am besten umgeht. Auf der anderen Seite ist es so, wie du schon gesagt hast, wir haben ja beide in Mariaberg gearbeitet. Wir waren damals nicht in Mariaberg angestellt, sondern quasi outgesourced. Aber wir waren quasi wie ausgeliehen an die Einrichtung. wenn man so will, und wir haben ja beide dort geschafft und haben, ist eine Einrichtung mit schwerst Mehrfachbehinderten und sowohl jugendliche Kinder als auch Erwachsene. Und dann muss man natürlich ganz ehrlich sagen, da muss man dann schon stellenweise sehr einfallsreich sein, um ein Therapieziel zu verfolgen. Und bei bestimmten Altersklassen geht es dann aber auch nicht mehr wirklich darum, eine Verbesserung zu erzielen, sondern einfach eine Verschlechterung zu verhindern, beziehungsweise einen Erhalt der momentanen Fähigkeiten so lange wie möglich zu ermöglichen. Was letztendlich nach anderthalb Jahren Neuro Maria Berg auch für mich dann der ausschlaggebende Grund war, von dort wegzuwechseln. Abgesehen davon, dass es ein relativ langer, also relativ lang gesehen für Verhältnisse der Schwäbischen Alb, relativ lange Fahrstrecken sind, ja, konnte ich natürlich, als ich dann gesagt habe, ich kriege einen Job in Ebingen, wo ich irgendwie 8 Minuten mit dem Auto hinfahre, natürlich wesentlich chilliger gewesen, wie jetzt jeden Tag nach Maria Berg hinter Gammertingen rüber zu gurken. Vor allem im Winter dann auch. Und die Strukturen in Maria Berg sind halt auch, wie sie damals waren. Es war eine diakonische Einrichtung. Und da sagt man dann, da drehen sich die Uhren stellenweise etwas anders. Also da konnte man dann auf bestimmte Umsetzungen von Vorschlägen auch mal ein halbes Jahr warten. Was natürlich nicht so geil ist, wenn man jetzt sagt, hey, ich will da was anstoßen und da soll was passieren. Und auf einmal ist der Mitarbeiter, mit dem man sich da zusammengesetzt hat, gar nicht mehr da. Dann sitzt ein anderer da, dann geht das Spiel von vorne los. Und es war alles eine sehr zähe und schleppende Geschichte. Aber ich weiß auch von dir, Maria Berg, viele Physios sagen, boah, ich könnte mir gar nicht vorstellen, mit dem Klientel zu arbeiten. Also ja. Wenn ich Leuten erzählt habe, wo ich arbeite und mit was für Klientel, dann habe ich immer von den Leuten gehört, boah, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, da würde ich eine Depression kriegen, du tust mir leid. Und ich muss persönlich sagen, ich habe, seit ich Physio bin, an keinem Arbeitsplatz so viel gelacht wie in Maria Berg.
Vollkommen richtig.
Weil
es war eine super Zeit.
Die Zeit war richtig geil und nicht deswegen, weil man jetzt das so sehen darf, boah, denen geht's voll schlimm und die sind voll arm dran, sondern weil die da damit ganz anders umgehen.
Ja.
Die haben nicht so eine Form von Selbstmitleid und mir geht's so schlecht,
ja,
sondern die gehen da damit anders um und durch das wird das Arbeiten mit dem Klientel eigentlich eine richtig coole Geschichte. Dass man da vielleicht nicht so einen mega Behandlungserfolg sieht, wie jetzt bei einem in Anführungszeichen nicht schwerst mehrfach behinderten Patienten, das muss man, glaube ich, eher mit sich selber ausmachen. Aber die Zeit in Maria Berg war urwitzig. Also wir hatten Reittherapie, wir hatten Schwimmtherapie. Therapietechnisch habe ich nie wieder so ein breites Spektrum abdecken können wie in Maria Berg. Ich war mit den Leuten im Schwimmbad, ich war mit den Leuten beim Reiten, ich war mit den Leuten beim Wandern, beim Kegeln, das kann man sich gar nicht vorstellen, was wir alles gemacht haben, aber es war richtig geil. Wir hatten eine Kletterwand, also von dem her gesehen eine richtig geile Einrichtung damals und eine richtig geile Zeit. Aber irgendwo habe ich dann halt auch für mich gesagt, es muss irgendwo weitergehen und ich will da oben nicht versauern, weil ich glaube, wenn ich dann 10 Jahre in Maria Berg wäre, dann kann es halt auch sein, man wird da dann so, ich will jetzt das nicht Fachidiot nennen, aber dann kann es halt sein, nach 10, 15 Jahren weiß ich schon gar nicht mehr, wie behandle ich jetzt jemand mit einem Hüfttap oder wie behandle ich jetzt jemand mit einem Kreuzbandriss. Und es war mir halt auch wichtig, da irgendwie einen Anschluss nicht zu verlieren. Wie war das bei dir? Was war für dich der Beweggrund zu wechseln?
Gut, also ich sag mal, wie du schon vorweggenommen hast, Maria Berg war für mich toll, weil man hat auch viel Positives bekommen. Klar, viele von den Patienten waren wirklich so mehrfach schwerst behindert, dass man natürlich gar nicht viel vom Patienten bekommen hat, weil einfach es nicht möglich war. Aber im Endeffekt fand ich es toll, weil ich noch viele, also ich hatte relativ viele fitte Patienten, die haben sich immer so gefreut, wenn ich zur Therapie gekommen bin. Und das hat einem so viel zurückgegeben. Und ich muss wirklich sagen, während den knapp 3 Jahren, wo ich in Maria Berg war, hatte ich wirklich keinen einzigen Patienten, der irgendwie gesagt hat, du, mir tut es an der Schulter weh, mir tut der untere Rücken weh, mir tut sonst irgendwas weh. Sondern, die waren immer irgendwo happy. Und der Beweggrund für mich war der, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, wie du es vorhin schon erwähnt hast, dass der Behandlungserfolg, man bekommt viel Positives von den Menschen zurück und man hat aber so nicht so den bahnbrechenden Erfolg, ja, dass man sagt, okay, ich habe eine Behandlung gehabt und der Patient kommt in der nächsten Einheit zu mir und sagt, boah, Laszlo, das ist jetzt besser geworden oder mein Gangbild sieht jetzt, das, man kann erkennen, das Gangbild hat sich verändert oder eine neue Funktion ist da, ja, eine neue Armfunktion oder das ganze Bewegungsmuster vom Patienten sieht anders aus, ja. Also das ist halt so ein bisschen das Problem an Maria Berg, dass im Vergleich zur Praxis man natürlich ist das was komplett Kontroverses. Und irgendwann fängt es halt an, einen nicht mehr zufriedenzustellen. Klar, es ist dann natürlich schön, wenn man reinkommt und die Leute freuen sich, dass man da ist, aber darum geht es ja nicht. Also es geht ja darum, jemand weiterzubringen. Und überwiegend, so ich denke mal so bei 80% der Menschen in Maria Berg oder Patienten in Maria Berg, wie man es jetzt nennen mag, geht es wirklich darum, um es zu erhalten, ja, und zu schauen, ich stabilisiere den Zustand weitestgehend. Ja, damit es den Leuten gut geht, aber ja, wie du gesagt hast, also viel Erfolge, dann hat man da in der Zeit nicht mehr. Und das denke ich mal, wenn man dann damit seinen Frieden schließt und sagt, okay, ich stelle mich damit zufrieden, ja, ich erhalte den Zustand der Patienten und schaffe dann da 10, 20 Jahre, okay, aber auf der einen Seite denke ich mal, stumpft relativ schnell ab. Ja, und das habe ich dann schon schnell gemerkt, schon im zweiten Jahr, dass ich da schnell abgestumpft bin und auch so ein bisschen so, dann schon auch so mein Schema hatte, okay, jetzt kommt der, keine Ahnung, der Torsten, mit dem Torsten spiele ich Ball, also sorry, dass ich es jetzt so sagen muss, aber ja, und dann war das für mich nicht mehr zufriedenstellend. Ich wollte dann wieder wirklich in die Praxis, wo ich sehe, okay, ich mache das und das kommt dabei raus und das hatte ich halt in Maria Berg dann nicht mehr.
Ja, klar.
Das war für mich ein Grund, warum ich dann gewechselt habe.
Jetzt machen wir mal noch einen kurzen Schwenk zur Ausbildung zurück, beziehungsweise zu was anderem, wie das nämlich war, als ich einen Laszlo kennengelernt habe auf der Ausbildung. Und zwar, als ich einen Laszlo das erste Mal gesehen habe, saß da ein Hühne mit 125 Kilo auf der Bank.
Auf der Hantelbank.
Auf der Hantelbank. Nee, an der Behandlungsbank in der Schule. Wir waren dann auch eigentlich ab Tag 1 auch Nebensitzer. Und damals war es schon noch im Bodybuilding. Also richtig klassisch.
Ja, richtig.
Erzähl klassisches mal.
Bodybuilding.
Klassisches Bodybuilding mit allem, was dazugehört. Anderthalb Kilo Hähnchen und Reis am Tag.
Ja, das kommt ungefähr hin. Ja, richtig. Gut, ich muss dazu sagen, ja, du hast mich da zu der Bodybuilding-Zeit erwischt. Also als ich mit der Physio angefangen habe, bin ich wirklich tatsächlich im Bodybuilding angekommen. Davor war ich so ein bisschen so ein Zwitter, der sich für nichts entscheiden konnte. Also das heißt, ich habe überall mal reingeschnuppert. Ich habe Fußball gespielt, Basketball gespielt, ich habe alles gemacht. Aber irgendwie war das, ja, was ich kann nicht sagen, nicht so meins, aber es hat mich... Ich wollte immer von allem was tun. Und dann bin ich dann doch irgendwann mal beim Bodybuilding gelandet, was auch damit zu tun hatte, dass ich angefangen habe, nebenher in einem Studio zu arbeiten und die ganzen Jungs gesehen habe. Und was schon immer so mein Steckenpferd war, war, okay, ich muss da voll rein. Also mein Motto war immer voll rein. Ich muss immer bei allem, ja, nicht der Beste sein, aber ich muss versuchen, halt gut zu werden. Und ich habe da die Jungs gesehen und habe gedacht, boah, brutal, wie die alle aussehen, das möchte ich auch. Und ich hatte natürlich zu der Zeit, war ich noch in der Schule, hatte keine Ahnung. Also ich hatte keine Ahnung von Trainingslehre, ich hatte keine Ahnung von Trainingsplanung und habe dann einfach mal wild drauf losgefeuert. Hat auch super funktioniert. Ja, das waren so die Anfänge, also so nach dem Motto, viel hilft viel. Das heißt, ich war zu der Zeit auch wirklich zweimal im Gym. Also ich bin meistens vormittags einmal ins Gym, dann abends nochmal ins Gym und habe den ganzen Tag nur gepumpt. War die schönste Zeit, weil man muss sich um nichts Gedanken machen, einfach nur schwer trainieren und gucken, was passiert. Und ja, so war eigentlich der Einstieg in die ganze Thematik.
Also fast so wie bei Burkhard aus der letzten Folge.
Richtig.
Also Burki und Laszlo, wir kennen uns ja alle.
Wir haben uns da kennengelernt.
Und Burkhard und Laszlo haben sich da ja quasi auch kennengelernt. Warten wir nachher noch einen kurzen Schwenk machen. Das heißt, du hast im Prinzip schon, als du nach Stuttgart bist, warst du schon quasi im Bodybuilding-Sport.
Ja, davor.
Also genau, oder richtig. Im Kraftsport.
Das und war dann so ein hast Jahr du davor. Das.
In Stuttgart quasi ganz normal weiter betrieben.
Ja, sag richtig. Ich mal.
Ja,
richtig.
Und wie war das dann? Also ich weiß noch, als du auf der Schule warst, hattest du noch irgendwann einen Wettkampf. Das war, glaube ich, im zweiten Jahr auf der Schule.
Ja.
Da hast du dich auf einen Wettkampf vorbereitet und hast gesagt, okay, jetzt mal einen Bodybuilding-Wettkampf mit. Was war das? Wie waren deine Erfahrungen damals mit dem Wettkampf? Was Ja, also man kennt ja das so klassisch, dass dann die Bodybuilder sagen, ja, da muss ich halt, dann esse ich nur noch das, dann mache ich vielleicht einen Wassercut und dann geht's da hin und her. Wie war deine Erfahrung?
Ja, also meine Erfahrung war so, als ich damit angefangen habe, klar, man holt sich dann natürlich Infos von überall her. Ich habe da zu der Zeit relativ wenig mehr aus dem Internet gezogen, sondern ich habe mich einfach, ich hatte den Burkhard, ich hatte den Sven, ich hatte viele um mich rum, die schon davor Erfahrungen damit gemacht haben und da habe ich mir auch meine Infos geholt. Das Problem an der Sache war, früher hieß es halt, okay, du musst erstmal ganz, ganz viel essen und schwer trainieren. Und so bin ich dann auch zu den 135 Kilo gekommen. Ich habe mir halt jeden Abend nochmal ein Kilo Nudeln reingefeuert und einen Haufen Fleisch. Bin dann irgendwann jenseits fett geworden. Also was heißt fett? Ich hatte das Glück, ich hatte nie einen richtigen Bauch, aber also 135 Kilo, ich habe den ganzen Tag eigentlich nur geschwitzt und war damit beschäftigt, meine T-Shirts zu wechseln. Und dann kam natürlich die Sportschule und die hat dann alles so ein bisschen auch in Frage gestellt. Da habe ich es auch schon mal angefangen, das so ein bisschen zu hinterfragen. Und ja, und dann dachte ich, okay, ich hatte den Sven, das war damals mein Vorbild. Also es war schon immer so, dass ich mir immer jemand als Vorbild genommen habe und gedacht habe, okay, da muss ich hin, das will ich erreichen. Und der Sven war damals definitiv eins von meinen Vorbildern und mein ehemaliger Chef, der Gerd, der leider verstorben ist. Der war für mich auch ein großes Vorbild und immer so ein Ziel, wo ich gesagt habe, da möchte ich auch mal hin. Ja, da bin ich leider nie hingekommen, aber der erste Versuch war der SAS Cup. Das war so eine Veranstaltung in Stuttgart, ja, also so ein Post-Down quasi in einem Studio. Und das war für mich so die erste Vorbereitung, also wo es dann wirklich darum ging, okay, auf den Punkt eine richtig gute Form zu haben. Also das erste Mal wirklich nicht auf den Punkt ein schweres Gewicht bewegen zu können, ja, sondern einfach wirklich nur gut auszusehen. Was heißt nur gut auszusehen eben. Und was für mich wirklich krass war, und das habe ich komplett unterschätzt, und da habe ich dann auch wirklich angefangen, den Hut vor jedem Bodybuilder zu ziehen, war diese Vorbereitung und die ganze Ernährungsthematik. Weil viele stellen sich das so einfach vor und denken, na ja, klar, so der Standard-Bodybuilder, der stofft eine Menge und davon wird dann alles. Aber im Endeffekt war es wirklich so, dass es knallhart war. Also mich hat man damals mitgenommen, uns hat jemand vorbereitet, der hat gesagt, du Laszlo, so und so sieht's aus, du musst das und das essen. Die Ernährung war relativ stumpf, ich meine Reis, Fleisch und Gemüse.
Wir müssen gleich.
Und zwar jeden Tag im
Ja.
Übermaß. Also ich musste Gott sei Dank nicht so viel essen. Es waren 4000, ich weiß es noch, auf die Kilokalorie, 4300 Kalorien musste ich essen.
Nicht so viel, wohlgemerkt. 4.300 Kalorien, Gott sei Dank, nicht so viel.
Ja,
Naja.
Gott sei Dank nicht so viel. Es war schon viel. Also um 6:30 ging es dann los mit einer Riesenportion Reis, mit einer Hammerportion Gemüse und richtig ordentlich viel Fleisch. Also ich habe zu der Zeit wieder daheim gewohnt. Meine Eltern, die haben gedacht, also es war verrückt. Wir haben jeden Tag 1,2 Kilo Fleisch vorbereitet. Also ich habe wirklich jeden Tag 2 Kilo Hähnchenbrust gegessen und Trockenreis waren, ich glaube, nachher gekocht waren das fast 1,5, 2 Kilo Reis, was ich da vernichtet habe jeden Tag, plus 1 Kilo Gemüse. Das Verrückte war, es hat funktioniert. Also ich konnte da ich bin ständig in der Physio gestanden und habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin jetzt in der sechsten, siebten Woche. Ich esse den ganzen Tag, alle 4 Stunden so eine Riesenportion und die Form wird besser. Also ich hatte da ja noch nicht so das Hintergrundwissen. Ich habe es ja immer nur im Spiegel dann gesehen und auch an meinem Körper, dass sich was verändert. Und es hat halt einfach funktioniert. Es war stumpf, ich musste auch viel Wasser trinken in der Zeit. Aber es hat echt funktioniert. Ja. Also im Endeffekt, weil es das erste Mal war, dass man wirklich geschaut hat, was man isst. Und ich habe halt einfach auch keinen Schrott mehr gegessen. Also es gab keine Süßigkeiten mehr, es gab kein Junkfood mehr. Es war strikt der Plan und dem bin ich auch nachgegangen.
Also da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da kam der Laszlo dann zum Schluss, wo es dann so ans Entwässern ging, jeden Tag
Na, Kiste
mit einer
Sprudel.
Kiste Sprudel, mit so einer neuen, da waren 9 1 Liter PET-Flaschen drin. Und da ist schon morgens um 7:30 mit der Kiste in die Schule eingelaufen und mittags um 4 war die Kiste leer. Also das war schon geil. Zu sehen, was sich da in kurzer Zeit, also in kurzer Zeit in Anführungszeichen, aber was da halt einfach gegangen ist. Und es war 2012, hast du gesagt, als der Wettkampf war. Und das war ja die Zeit, wo der Marc und ich mit dem CrossFit so ein bisschen angefangen haben und du
Richtig.
damals noch gesagt hast, ja, hier so Functional, so ein bisschen Spielereien. Und nach diesem Bodybuilding-Wettkampf ging es dann für dich dann aber auch so ein bisschen los mit CrossFit. Am Anfang haben wir es ja noch Functional-Training genannt.
Ja, richtig.
Zu der Zeit wusste ja gar niemand, was CrossFit überhaupt ist. Ja, also das war ja uns fast unbekannt. Und irgendwann kam dann der Marc zu mir und sagt, ja komm, wir machen einen CrossFit Level 1 Coach in Nürnberg. Sind dann dorthin gefahren und ich kann mich noch daran erinnern, damals war so die einzige Möglichkeit, irgendwas zu machen, war im Prinzip zu sagen, okay, ich gehe ins Internet, gucke mir auf der CrossFit Mainpage irgendwelche Workouts an und dann mache ich die nach. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da gab es ein Workout, das hieß Workout from Hell mit Jason Kalipa, wo der quasi
ein Bomben-Workout,
wo dann der Marc und du nachgemacht habt. Und dann kann ich mich daran erinnern, dass der Laszlo, glaube ich, eine Woche lang so einen zerschossenen Rücken hatte, weil das Workout natürlich, also ja, jenseits von Gut und Böse war. Weißt du noch, was es war?
Ja, ich als alter Crossfitter müsste wissen, also es waren, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, es waren 100 Dumbbell Thrusters for time, aber jede Minute beginnt mit, waren 6 Burpees, ja, ich glaube so um den Dreh rum, ja. Und das war natürlich heftig, weil im Endeffekt muss man sich vorstellen, also ich muss dazu sagen, der Marc wird lachen, sollte sich das anhören, weil ich habe dann noch zu viel Gewicht genommen. Ich habe es nicht umgerechnet, sondern dachte, okay, Pfund, Kilo, Pfund, ach, keine Ahnung. Ich nehme einfach ein paar Hanteln raus. Wir sind dann im Studio hinten in den Kursraum, haben dann Mucke auf Lautstärke 2000 und haben dieses Workout gemacht. Und es war einfach nur furchtbar. Also es war wirklich furchtbar. Und es hat viel Schmerzen verursacht im Nachhinein, klar, weil ich will gar nicht wissen, wie die Ausführung ausgesehen hat. Also das Einzige, wo ich sage, das war sicher irgendwo ein Stück weit richtig, waren diese Burpees, also der sogenannte Liegestütz in Anführungszeichen Hocksprung. Aber die Thrusters, ja, also das waren meine ersten Thrusters und dann natürlich gleich, hatte ich glaube 16 oder 18 Kilo pro Seite, also es war viel zu schwer für mich, aber irgendwie hat man das Ding durchgezogen,
Man hat es halt irgendwie durchgepresst, ja. Und dann ging es einem eine Woche lang kacke.
Ja, richtig.
Und das sollte dann auch nicht das einzige Mal gewesen sein, dass das so ablief, so oder so ähnlich, weil das war ja dann auch die Zeit, wo... Ich glaube, unwesentlich später haben der Marc und ich ja, wie gesagt, diesen Level 1 Coach gemacht. Dann ist CrossFit Albstadt entstanden, wo du ja auch eine Zeit trainiert hast. Und wann hast du dann zusammen mit dem Burkhard einen Level 1 Coach gemacht?
Hui, da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen zurückdenken. Also die Box in Albstadt hat 2012 eröffnet. Und ich habe den Level 1 Coach, also das muss 2013 gewesen sein. Ja, 2013 war ich soweit. Also ich habe nach diesem besagten SRS Cup, nach dieser Bodybuilding-Veranstaltung, da muss ich nochmal ganz kurz zurückgehen, was für mich dann der Grund war, mit CrossFit anzufangen, war der, ich bin auf der Bühne gestanden, habe das komplett unterschätzt, ja, habe in den letzten Wochen meine Disziplin nicht mehr gehalten und mich nicht an meinen Ernährungsplan gehalten, den ich von meinem Trainer hatte, und habe dann gemerkt, oh nein, ich ziehe wieder Wasser und ich komme nicht auf meine 5 oder 4%, die wir eben veranschlagt hatten. Ja. Stand auf der Bühne und war noch überhaupt nicht fertig, habe geschwitzt wie ein Schwein. Ja, alle meine ganzen Freunde haben zu mir gesagt, Laszlo, was ist mit dir los, du tropfst wie ein Kieslaster. Ja, nach dem Wettkampf war meine Form Bombe, ja, also da war es wirklich super und alle haben gesagt, hey, mach das weiter, jetzt ist deine Form super, probier wirklich einen richtigen Wettkampf zu machen, also geh mal auf die Bavü, ja, auf die Baden-Württembergische zum Beispiel, um zu gucken, wie du dann da abschneidest. Und irgendwie kam mir dann dieser Marc Bitzer in die Quere, ja, der mich im Studio abgefangen hat und gesagt hat, hey, du kannst doch schwer, du bist doch jemand, der immer voll drauf geht, also fang doch mit CrossFit an. Und so kam es dann dazu, dass ich beim CrossFit gelandet bin und dann auch tatsächlich, obwohl ich das immer früher belächelt habe und ihn immer ausgelacht habe, weil er wie so ein verrücktes Huhn immer durchs Studio gerannt ist, hier was gemacht hat, da was. Ich habe es immer unsauber genannt, ja, weil es immer schnell und brutal war. Aber irgendwie, ja. Und dann habe ich tatsächlich noch mein Level 1 gemacht. Und das muss 2013 gewesen sein, so um den Dreh rum.
Und was ist danach passiert? Also im Prinzip, du hast einen Level 1 Coach gemacht.
Ja.
Und dann kam irgendwann CrossFit Reutlingen zusammen mit dem Burkhard aus Episode 1. Wie ist das entstanden? Was hat euch dazu gebracht zu sagen, okay, wir machen jetzt in Reutlingen, eine Box auf?
Ja gut, also als CrossFit kam, CrossFit war wie ein ICE, der eingefahren ist. Also, dass ich mir nicht CrossFit über unsere Wohnung geschrieben habe und gleich CrossFit auf die Stirn tätowiert habe, war alles. Also es gab nur noch CrossFit, ich habe nur noch von CrossFit geredet und am besten hätte jeder, auch inklusive meine Eltern, gleich CrossFit machen sollen. Im Endeffekt war es halt für mich so, dass so eine Vielzahl von verschiedenen Bewegungen und verschiedenen Bereichen auf mich zukam, die natürlich interessant waren. Ich hatte zwar über die Sportschule schon Kontakt zu Gymnastik und zu anderen Movements, aber das war dann so für mich das Nonplusultra, also was komplett Neues und das hat noch keiner gesehen und noch keiner gemacht. Und der Marc hatte ja schon die Box in Albstadt, also CrossFit Albstadt, und du warst ja auch noch mit involviert und hast ja auch relativ lang gemacht. Und ich habe zum Burkhard gesagt, hey, komm Junge, wir müssen das machen, wir machen auch so einen Laden auf. Weil wir da einfach voll dahinter waren. Also wir haben gesagt, hey, wir bauen uns da ein Standbein in Reutlingen auf. Das ist das, was wir machen möchten. Also Reutlingen deshalb, weil Marc eben in Albstadt die Box schon hatte und wir ein bisschen größeres Einzugsgebiet haben wollten. Der Level 1, muss ich sagen, du hast schon den Level 1 auch gemacht.
Ja, genau.
Ja, also damals war der Level 1 für mich, ich bin aus dem Level 1 rausgegangen und dachte, ich bin Gott. Es war wirklich so, also ich bin da.
Es uns allen ging.
Ja, es ging uns, glaube ich, allen so. Ich habe den allen gehuldigt beim Level 1. Ich bin da rausmarschiert und habe gedacht, wow, ich kann jetzt alles. Das war so das Nonplusultra.
Niemand erzählt uns was Neues ab sofort. Wir wissen alles und wir coachen jeden.
Ja, richtig. Also ich habe auch wirklich jeden gecoacht. Und so kam es dann dazu, dass wir in Reutlingen dann die Box aufgemacht haben. Ja, wie Burkhard schon in der Folge 1 erwähnt hat. Ja,
ja
richtig. Das war dann 2000... Ja, Burki, sei mir nicht böse. Gestern hat er es mir gesagt, heute habe ich schon wieder vergessen. Es war dann ein Jahr oder zwei später. Also, nee, es war 2000, Marc hat 2012 eröffnet und wir haben dann relativ schnell, es war 2013, haben wir dann eröffnet.
Ja.
Ja.
Beim Burkhard war es ja so, er ist ja dann irgendwann weggeswitcht vom CrossFit, bei mir ja auch. Bei dir ist ja so, du bist heute ja immer noch voll im CrossFit drin, mit Wettkämpfen, mit Vorbereitungen, mit eigentlich allem, was dazugehört. Du machst es immer noch voll ambitioniert. CrossFit-Wettkämpfe, da warst du ja schon auf einigen. Sag uns mal, was da so deine Highlights waren. Wie läuft es bei einem Wettkampf ab? Wie viel ist da los? Vor allem in den Anfangszeiten war da ja extrem auch schon die abgefahrene Stimmung, also ich kann mich daran erinnern, ich war beim German Throwdown in Mainz 2015 als betreuender Physio dabei. Das war in der, da will ich jetzt nicht lügen, Halle 47, keine Ahnung, auch egal.
Ja, richtig.
Aber ich weiß noch, dass da die Hölle los war, zwei Tage lang. Und das war ein Riesen-Event. Wie war das bei dir in der Anfangszeit? Wo warst du? Wie waren die Unterschiede? Ich glaube, ein Wettkampf war in Amsterdam, dann in Berlin war einer, dann gab es einen in der Schweiz. Wie war es für dich?
Ja, also ich bin relativ schnell, habe ich meinen ersten gemacht. Das war die Cry Me a River Challenge. Da werden sich noch die meisten dran erinnern. Also die meisten Crossfitter, die zu der Zeit 2012, 2013 mit Crossfit angefangen haben. Da kam die ganze Welle ja rüber aus den Staaten. War das so der erste Wettkampf. Das war eine Online-Qualifikation, die man machen musste. Zu der Zeit gab es noch keinen Videobeweis. Das heißt, mittlerweile ist es ja wirklich so, dass jedes Movement abgefilmt werden muss. Die Standards waren damals schon festgelegt, aber jetzt ist das Ganze wesentlich strenger, ja, mit so einer Qualifikation. Man hatte drei oder vier Qualifikationswochen. Ich glaube, damals war es ein bisschen weniger. Und im Endeffekt, man hat ein Workout gekriegt und hatte ein paar Tage Zeit, dieses Workout zu machen und musste das dann online eintragen und kommt dann quasi auf ein Leaderboard. Die Anzahl der Teilnehmer wurde vom Veranstalter festgelegt und wenn man es dann eben geschafft hat, in diesem Leaderboard, sagen wir mal noch unter die Top, der Durchschnitt lag immer so zwischen 30 und maximal 60 Athleten aus jeder Gruppe, dann war es aber schon eine große Veranstaltung. Wenn man es geschafft hat, sich da zu qualifizieren, durfte man dann eben zu dem Wettkampf. Die Entwicklung ist natürlich verrückt, also das Cry Me a River 2013 und 2014, da habe ich beide Jahre in Folge dran teilgenommen. Da war noch im Wettkampf selber, hat man da noch Air-Squats gemacht, also das heißt klassische Squats.
Ja, ohne Zusatzgewicht.
Ohne Zusatzgewicht. Man hat Sit-Ups gemacht, man hat Push-Ups gemacht, also Liegestütze. Ja. Man hat Single-Jumps gemacht, also das heißt Seilsprünge, klassische Seilsprünge. Es war wirklich geil. Also es war für mich natürlich wirklich krass, da in der Halle zu stehen. Leute schauen dir zu. Es war was ganz Neues. Und was für mich eben toll war, dass die Leistung eben gemessen, die Leistung messbar war und die Leistung gemessen wurde. Das war das, was mich vom Bodybuilding auch weggebracht hat. Weil ich war bei fast jedem Wettkampf vom Sven dabei, den ich vorhin erwähnt habe. Und habe mich immer so geärgert, weil ich gedacht habe, aus meinen Augen, klar, natürlich habe ich das anders betrachtet wie die Jury da vorne, sah der so Bombe aus auf so vielen Wettkämpfen und daneben standen halt andere Athleten, die schon zu der Zeit gesponsert worden sind von so namhaften Marken wie zum Beispiel Wader oder Allstar, ja, die sahen einfach nicht besser aus und sind dann auf Platz 1 oder 2 gekommen, weil sie eben gesponsert worden sind und ich dachte mir so, das kann doch nicht wahr sein. Wie können die denn jetzt auf den dritten Platz setzen? Der Typ muss auf den ersten Platz, ja. Und das war für mich so eine Enttäuschung, weil ich mir dachte, hey, ist doch irgendwo eine Vetterliswirtschaft. Sorry, dass ich so sagen muss. Da vorne hocken lauter Leute, die keine unabhängige Meinung haben und bewerten Athleten nach der Optik. Und CrossFit eben so das Erste, wo ich dann halt wirklich mit einer messbaren Leistung in Kontakt gekommen bin. Die Entwicklung in der CrossFit-Szene, was die Wettkämpfe anbelangt, die ist natürlich wirklich verrückt, muss man sagen. Also damals war das ein Tag, ja, das waren im Schnitt waren das so 3 Vorworkouts, vielleicht auch 4 und dann noch ein finales Workout, wenn man das Finale geschafft hat. Ja.
Ja.
Mittlerweile ist es nicht mehr ein Tag, sondern die meisten Competitions aktuell sind wirklich 3 Tage. Ja, und wir reden da nicht von 3-4 Workouts, sondern von 8, 9, 10 Workouts, ja, an einem Wochenende. Was das Ganze echt krass macht, ich muss dazu sagen, ich war eigentlich nie so der Wettkampftyp. Ich habe mir da immer selber voll den Stress gemacht. Ich war mehr so der, wie hat es der Micha genannt, der Trainingsweltmeister. Ja, also ich bin im Training immer voll draufgegangen und habe mich nie so an die Wettkämpfe rangetraut. Immer mit viel Überreden und viel Zuspruch aus der Box und von meinen Freunden, mich dann doch zu so einem Wettkampf anzumelden. Letztendlich war es dann so, dass ich hätte viel mehr Wettkämpfe machen sollen im Nachhinein betrachtet. Also den Trainingsaufwand, den ich betrieben habe, ich würde nicht sagen, dass er umsonst war, aber im Verhältnis dazu, wie viel ich trainiert habe, habe ich viel zu wenig Wettkämpfe gemacht. Also 2013, 2014 habe ich einen gemacht, der nächste war dann erst relativ spät, Ungarn und Berlin war 2016, 2017 dann das Swiss Alpine Battle in der Schweiz. Und der letzte war dann 2017 in Amsterdam, verletzungsgeplagt, dann die Jahre davor schon. Also betrachtet auf den ganzen Zeitspiegel waren es doch sehr wenig Wettkämpfe, muss ich ehrlich sagen.
Man muss jetzt natürlich, da muss ich ganz kurz reingrätschen, was du natürlich als mega Vorteil hattest, war ja im Prinzip das, dass du durchs Bodybuilding schon eine relativ hohe Grundkraft hattest. Also du kamst ja schon aus dem Bodybuilding-Bereich und hatte ich ja schon einen dicken Ärmel.
ja, richtig.
Mal so ganz kurz, dass man sich da grob eine Vorstellung machen kann. Das Prägnanteste, was ich mir noch gemerkt habe, war 300 Kilo Kreuzheben für wie viele Reps?
Nein, 280 Kilo.
280?
Ja.
Und das war aber auf Reps?
Das war auf 4 Reps war das, ja, okay. Auf 4 Wiederholungen.
Und beim Kniebeugen, also wo, einfach so grob, wo bist du gerade? Snatch, Clean and Jerk, also reißen, stoßen,
ja.
Und Kreuzheben und Kniebeuge, was sind momentan so deine Werte?
Ja gut, also ich muss sagen, Beim Snatchen ist mein Maxwert 140 gewesen, also 140 beim Reißen. Beim Clean and Jerk ist mein Max 153. Beim Kreuzheben, denke ich, auf Reps war wirklich mein Max 4x280. Bei der Kniebeuge, da muss ich jetzt ehrlich gestehen, Kniebeuge ist so mein schwächster Punkt. Da habe ich erst wieder letztes Jahr und dieses Jahr angegriffen. Da liegt mein Max, also mein aktuelles One-Rep-Max kenne ich gar nicht mehr. Das letzte Mal, dass ich einen One-Rep-Max-Versuch hatte, ich glaube, das ist 3 oder 4 Jahre her, weil ich mich da nicht mehr herangetraut habe, weil ich unbedingt, mein Ziel war, mal so die 250 zu beugen. Mhm. Das ist immer noch mein Ziel. Und mein Max-Wiederholungsset waren 6x200. Aber wie gesagt, die Beine waren zu der Zeit auch wirklich mein absoluter Schwachpunkt. Ja. Also da war auch das Studio ein bisschen das Problem, ja. Also es war halt früher wirklich ab auf die Bench, boom, Feuer frei.
Und gib ihm.
Und das habe ich dann nämlich auch gemerkt, weil bei der Bench sind meine Werte immer sofort explodiert. Wenn ich ein bisschen mehr in den Kraftbereich rein bin, war ich gleich wieder auf 180 Kilo Bench. Also das war eine Sache von 2 Monaten, dann war die Bench wieder maximal schwer. Und bei der Kniebeuge ging das eben nicht, ja, weil ich die halt eben relativ spät angefangen habe. Also ja. Das muss ich dazu sagen. Aber natürlich waren meine Kraftwerte, also jetzt sind meine Kraftwerte verhältnismäßig nicht mehr hoch, weil im Endeffekt, wenn man das ganze CrossFit-Spektrum anguckt, also das ist der Wahnsinn, was da teilweise jetzt schon an Gewicht bewegt wird. Ja, also 140 Kilo Snatch und 150 Kilo Clean and Jerk ist mittlerweile schon fast ein Standard geworden auf den heutigen Wettkämpfen. Damals war natürlich 100 Kilo Snatch, da war das die Macht. Ja. Also wenn da jemand zu der Zeit 2013, 2014, da hat ja die Elite, ja, also die Elite-Crossfitter haben da 100 Kilo gesnatcht oder knapp drüber, da hast du damit die Welt bewegt. Ja.
Na klar, da merkt man halt auch, wie sich da das Leistungsspektrum eigentlich von Jahr zu Jahr verschiebt.
Wahnsinnig.
Und was sich da tut, wir hatten es vorher bevor wir hier mit dem Podcast angefangen hatten. Gestern war ja bei CrossFit Albstadt ein Workout, wo ja auch andere Boxen dazu eingeladen waren. Und jetzt hast du mir ja vorher erzählt, was es war. Sag es den Zuhörern am besten einfach auch nochmal ganz kurz, was war das für ein Workout, dass man sich das grob vorstellen kann. Und dann so die besten Zeiten, also von bestimmten Leuten, wo dann quasi an der Weltspitze sind, in was für einer Zeit die das quasi runterrocken.
Ja, also das Workout 19.5, das war das Open Workout von gestern. Das waren 33, 27, 21, 15, 9 Wiederholungen. Und zwar immer im Wechsel. Es war der Thruster mit 95 Pfund für die Männer und ein Chest-to-Bar-Pull-Up. Ja, also das heißt, Thruster ist eine Frontkniebeuge mit einem anschließenden Ausstoß über den Kopf. Und Chest-to-Bar heißt einfach ein Klimmzug mit der Brust zur Stange. Und von jedem Movement eben 33, 27, 21, 15, 9 Wiederholungen. Ja, also das heißt in Summe 105 Thrusters, 105 Chest-to-Bar-Pull-Ups. Die beste Zeit, die bei uns in der Box gemacht worden ist, oh Jonas, sei mir nicht böse, es waren 10 Minuten, ich glaube 10 Minuten 18. Ja, also muss ich es mal vorstellen, 210 Wiederholungen in 10 Minuten 18. Und aus der Top-Elite die Zeit war unter 7 Minuten.
Mhm. Ja. Also da geht schon was. Das kann sich jetzt der ein oder andere vielleicht so gar nicht vorstellen, aber man kann sich mal so grob vorstellen. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe mal Murph gemacht, ja, und Murph waren ja irgendwie 300 Kniebeugen, 200 Liegestütz, 100 Klimmzüge und vor dem Workout und nachher musste man noch irgendwie eine Meile laufen.
2,6 Meilen laufen,
ja. Ja, genau. Und jetzt war es so, ich kann mich daran erinnern, Murph habe ich gemacht und durch die Kniebeugen und durch die Push-Ups bin ich ganz gut durchgekommen und die 100 Klimmzüge haben mir quasi das Leben genommen. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe eine Woche lang konnte ich mein T-Shirt nicht anziehen. Also ich habe das T-Shirt angezogen wie so ein wieder letzte Mongo, weil ich die Arme nicht hochgekriegt habe, weil mein Latz so im Arsch war. Und das rocken die Leute jetzt dann quasi zusätzlich mit 100 Thrusters oder 100, über 100 Thrusters in unter 7 Minuten durch. Also das ist natürlich schon eine extreme Hausnummer. Das muss man ganz klar sagen. Und da bin ich auch gespannt, wo sich das die nächsten Jahre noch hinentwickeln wird. Wobei, jetzt kommen wir natürlich zum nächsten Punkt. Diese Leistungen kann man ja natürlich nur fahren, wenn man ein abartiges Trainingspensum dafür ableistet, was mich jetzt auch zur nächsten Frage bringt. Dein Training, wie war es gestaltet? Was waren die größten Umfänge? Was hast du für Pläne gemacht?
Ja, also ich habe damals, ich hatte damals zwei Coaches. Das war der Gregor Schregli, ist auch ein bekannter Name im CrossFit, und Johann. Bei denen habe ich damals mein erstes Programming gemacht. Das waren so, würde ich mal sagen, mit die ersten, die wirklich ein Programming angeboten haben. Also muss ich das so vorstellen, man hat eine Bezugsperson, man bekommt einen wöchentlichen Plan von denen, ja, und den wöchentlichen Plan, den habe ich eben so zu 100% abgearbeitet. Sprich, ich habe von denen quasi meine Hausaufgaben mitbekommen, und das habe ich dann bei uns in Albstadt in der Box gemacht. Bei denen war ich ein Jahr. Bin dann davon in den Trainingsplan über, der Trainingsplan wird auch vielen ein Begriff sein, und habe da dann gleich die volle 3-Session-Einheit gemacht. Also sprich, mein damaliger Trainingsumsatz oder das Trainingsvolumen zu der Zeit, als ich auch die Box in Reutlingen eröffnet habe, lag bei 20 Stunden plus in der Woche. Also das heißt, eine Trainingssession hat mich im Schnitt 3-3,5 Stunden gekostet. Ja. Also ich habe dazwischen relativ kurze Pausen gemacht zwischen den Sessions, weil es halt sonst einfach nicht gegangen wäre. Ja, also wir sind ja alle keine Profiathleten, die wir müssen nebenher arbeiten. Also es war so schon wirklich ein heftiger Zeitaufwand. Ich habe zu der Zeit 40 Stunden in der Physio gearbeitet, habe 10 Stunden noch nebenher im Studio gearbeitet, hatte dann noch die Box mit circa 8 bis 10 Stunden, also das heißt, es waren reine Arbeitszeit für mich schon knapp 60 Stunden, und dann noch 20 Stunden plus Training. Das war eine verrückte Zeit. Also es war wirklich eine verrückte Zeit, und ich habe das wirklich sogar 2,5 Jahre durchgehalten.
Sogar.
Ich habe es wirklich sogar 2,5, fast 3 Jahre durchgehalten, bis dann das erste Mal mein Körper gesagt hat, okay, jetzt habe ich die Schnauze voll. Ja, so war das dann.
Weil du jetzt gerade gesagt hast, dann hast du deinen Körper gesagt, jetzt habe ich die Schnauze voll. Das ist ja eigentlich auch die Überleitung für Verletzungsgeschichten. Wie war das bei dir verletzungstechnisch? Was ist passiert? Ich kann mich daran erinnern, bei einem Wettkampf Bizepssehne angerissen.
Ja, richtig.
Aufgrund von Atlas Stone Heben.
Ja, leider konnte ich die Technik noch nicht. Ja, genau richtig. Also es war, leider war es nicht mal ein richtiger offizieller Wettkampf. Es war so ein Inhouse-Wettkampf in Stuttgart bei CrossFit Assault in Stuttgart. Und war super. Das Programming war toll. Also das Programming, sprich, was wir da machen mussten an dem Tag, das war wirklich gut. Es war sehr gut gemacht, ausgeglichen. Nur ein Teil davon war halt eben 3 Minuten M-Rap, Atlas Stone, Ground to Shoulder. Das war halt vom Boden diesen Atlasstein eben auf die Schulter schultern. Und leider habe ich diese Technik nie gelernt. Also man hat das mit mir nie gemacht und ich selber hatte wirklich keine Ahnung. Ich wusste, ich kann den Atlasstein heben. Ich habe starke Arme schon immer gehabt und habe dann wirklich wörtlich diesen Atlasstein da irgendwie hochbuxiert auf die Schulter. Hatte davor eine ganz kurze Einweisung von einem Kumpel, der hat gemeint, hey, pass auf, dass du nicht zu viel aus den Armen machst. Genau das Gegenteil ist dann passiert. Während dieser Übung war eigentlich noch gar nichts. Ich habe so ein bisschen gemerkt, okay, klar, mein Bizeps ist zu, die Unterarme waren zu, ich habe da ein bisschen einen Zug drauf. Aber ja, ich habe mir keine Sorgen gemacht. Ich hatte ja das Hintergrundwissen von der Physio schon, aber gut, was macht man dann auf so einer Competition? Ich habe ein bisschen geflosst, also ein bisschen Kompression drauf, habe eine kurze Pause gehabt. Das Problem war, dass es relativ kalt war. Ich bin in einem nassen T-Shirt rumgesprungen und das nächste Workout waren dann Muscle-Ups, ja, also relativ viele Muscle-Ups. Habe mich dann Gott sei Dank schon beim Warm-Up verletzt. Ja, also ich bin dann gleich an die Ringe gesprungen und wollte ein paar Muscle-Ups machen, war ja kein Thema, konnte ich ja. Und schon beim zweiten Durchschwingen hat dann mein Bizeps auf der linken Seite gedacht, okay, stopp. Hat sich so ungefähr so ein 8 cm langes Bündel hat sich dann gelöst. Also ich habe es auch richtig schön gespürt, wie das abgegangen ist. Das ist wie wenn man so ein Klebeband von einem, so ein massives Klebeband von einem Paket abreißt. So hat sich das auch angehört. Und dann war natürlich erstmal vorbei. Ja, für eine ganze Weile.
Ah, scheiße. So retrospektiv, also man kann ja darüber diskutieren, Verletzungen im CrossFit. Es ist ja ein sehr hoher Trainingsumfang. Das sind ja auch mehrere Stunden, also stellenweise über 20 Stunden Training die Woche. Wie beeinflusst es die Regeneration, beziehungsweise wo sagst du, siehst du Probleme? Gerade bei Programmings wird da auf Verletzungsprophylaxe oder Regeneration irgendwie noch eingegangen? Machst du selber irgendwas speziell, um besser zu regenerieren? Oder ist es halt einfach, der eine kann es, der andere nicht?
Ja, gut, da muss ich dazu sagen, also was ich jetzt in der ganzen Zeit eben gesehen habe, ist, dass es doch viele Athleten gibt, die schon irgendwo da ein Talent dafür haben. Also ich sag mal ein Talent in Bezug auf die Trainingsdauer, dass jemanden wirklich 15 Stunden in der Woche oder sagen wir mal 10 bis 15 Stunden ausreichen, ja, weil sie zum Beispiel andere sportliche Hintergründe haben. Also man sieht, dass im CrossFit immer mehr Athleten aus anderen Sportarten, wie zum Beispiel dem Turnen oder im Eishockey oder Fußball oder egal, die schon auf einem relativ hohen Niveau waren, ja, die dann quasi sagen, okay, ich kann meinen Sport vielleicht nicht mehr ausführen aus verschiedenen Gründen oder ich möchte meinen Leistungssport nicht mehr ausführen, dann übergreifen aufs CrossFit, weil sie merken, okay, ich habe da einen super Übertrag und ich habe schon ein richtig gutes Niveau, also zum Beispiel bezogen auf den Herz-Kreislauf, quasi dann umsteigen. Bei mir war das so, dass ich das eben nicht hatte. Ja? Also ich habe von allem was gemacht. Ich bin damals dann irgendwann beim Laufen geendet. Ja? Also aus meinen 135 Kilo wurden dann erst mal 83 Kilo, kann man sich gar nicht vorstellen, aber ich hatte wirklich mal 83 Kilo. Also hatte ich eh mal, ja, in der ganzen Entwicklung natürlich. Aber ja, und im Endeffekt war es dann für mich wirklich so, ich habe gemerkt, ich muss was tun. Also ich kann nicht faul sein, ich muss viel trainieren, um eben dieses Niveau halten zu können. Und es war dann so, dass ich dann so mich irgendwo eingependelt habe zwischen 15 und 20 Stunden, was aber bei einem geregelten Alltag, ja, Arbeitsalltag und dann noch ein bisschen nebenher noch arbeiten, schon echt eine ganze Menge war. Und das sehe ich auch so als Hauptproblem, weil dieses Programming, also auch das ganze Online-Programming, das angeboten wird, kann ja im Endeffekt jeder machen. Also jeder kann sich irgendwann entscheiden und kann sagen, hey, so, ab morgen zahle ich Betrag XY für folgendes Training und fange ab sofort, ja, fange ich, also der Zugang wird relativ schnell freigeschaltet, man bekommt eine Online-Plattform, je nachdem wie der jeweilige Anbieter das macht, fange ich ein Competition Programming an. Also Competition Programming heißt, ich habe wirklich eine spezielle Vorbereitung hin zum Tag X, ja, und lege dann mit vollem Training los. Und das ist natürlich, in Reutlingen habe ich das verfolgt, weil viele haben gesagt, hey Laszlo, du machst doch Competition Programming, wir wollen das auch. Ja. Und es war dann wirklich so, dass 3-4 Leute bei uns in Reutlingen haben Competition Programming angefangen, auch mit 15 bis 20 Stunden. Und nach 3-4 Wochen kamen dann schon die ersten 2 zu mir her und haben gemeint, boah, wie machst du das? Ich kann nicht mehr schlafen, ich bin die ganze Nacht wach. Ich fühle mich beim Arbeiten nur noch kaputt, ich bin müde, ich bin im Training dann fit, aber kann den ganzen Tag keine Leistung mehr bringen. Und so ging es mir relativ schnell auch. Also das heißt relativ schnell, 2,5 Jahre habe ich das so durchgehalten. Und dann habe ich gemerkt, dass die Lebensqualität in meinem Alltag drunter leidet, sprich die Arbeit, die Familie. Also ich konnte es so nicht mehr aufrechterhalten. Und dann ging es mit den ersten Verletzungen los. Also es bleibt ja nicht mehr viel Zeit von Regeneration. Man muss sich überlegen, also wenn man schon, sagen wir mal, ein durchschnittliches Programming macht, liegt man schon definitiv bei der untersten Klasse bei 9 bis 10 Stunden Training in der Woche. Und wir reden jetzt nicht von Training, in dem man so ein bisschen hier mal schwätzt und da mal schwätzt, sondern wirklich konsequent 10 Trainingsstunden hat oder sagen wir mal 15. Und wenn man das jetzt mal in so einen Alltag rein integriert, dann bleibt da nicht mehr viel Zeit über für Regeneration, ja. Weil, also auch für Schlaf zum Beispiel, ja, das ist was dann bei mir, also die Schlafqualität war nur noch schlecht. Ich konnte gar nicht mehr schlafen, weil mir irgendwann alles nur noch wehgetan hat und Schmerzen gemacht hat, weil ich halt eben vom einen Ermüdungszustand in den anderen reingerutscht bin. Und daraus sind dann die letzten Jahre dann so, haben dann so die ersten Verletzungen resultiert. Und da bewahrt einen natürlich keiner davor, weil die Coaches sitzen meistens irgendwo, ja. Und man hat dann auch nicht so den Kontakt zu denen, dass die dann sagen, hey, pass auf, du machst dich kaputt. Also die sehen dich ja auch nicht, vor allem sehen die ja auch nicht, was du im Training machst. Ja. Das ist ja schon wieder das Nächste. Ja. Ja, also quasi man steht nicht unter Beobachtung, sondern man macht es dann quasi auf eigene Faust. Und da sehe ich die größte Gefahr in der ganzen Geschichte.
Es wird ja halt auch schlecht gesteuert, weil
richtig.
Ich glaube, wenn jetzt jemand einen Trainingsplan kauft, in Form von, ich kaufe mir jetzt einen Competition-Plan, und sagt, jetzt verfolge ich den, was soll denn passieren? Also jetzt kaufe ich einen Competition-Plan, bin da ein halbes Jahr drin und dann rufe ich dem Typ an oder schreibe dem eine E-Mail, der mir das Ding verkauft hat und sag zu dem, mir geht's scheiße, ich schlafe nicht gut, mir tut die ganze Zeit alles weh, was soll ich machen? Ja, dass der das auf 300, 400 Kilometer Entfernung über eine E-Mail, wie soll er das steuern?
Ja, vollkommen
das
richtig.
Geht ja nicht.
Das ist das Problem. Man bräuchte wirklich, also man braucht in meiner Meinung nach, wäre es von Vorteil, wenn man wirklich jemanden von Ort hat, vor Ort hat, der das Know-how hat, der einen betreut, der das wirklich vor Ort steuert. Weil da sehe ich auch das Problem, also im Vergleich jetzt zum Powerlifting, ja, also in meinem Freundeskreis sind die meisten im Bereich Powerbuilding oder Powerlifting. Und da ist halt einfach so, wenn ich mir selbst dann Programming online ziehe, ja, also sei es egal von wem, habe ich eine prozentuale Belastung. Das heißt, ich habe zum Beispiel heute eine Woche und die prozentuale Belastung liegt, keine Ahnung, schwere Woche, 85-90%. Dann habe ich aber auch zyklisiert eine prozentuale Woche, die auf einem Deload basiert. Ja. Das heißt, ich habe wirklich mal eine Woche, da mache ich fast gar nichts. Die ist leicht, ja, die ist nicht schwer. Ich habe kein schweres Volumen, keine schwere Gesamtbelastung. Und das ist beim CrossFit das größte Problem. Also ich muss sagen, die Entwicklung ist Bombe. Also auch selbst der CrossFitter, so wenn ich die Anfänge verfolge, wo man halt einfach gemacht hat, dass man es gemacht hat, das hat sich komplett verändert. Also die Leute machen sich viel mehr Gedanken. Man hat sich auch wirklich, also zum Beispiel bei uns im Programming ist es so, dass wir fürs Gewichtheben haben wir einen Gewichtheber. Wir haben für den Gymnastikteil haben wir jemanden, der aus der Liga schon mal Erfahrung hatte in Bezug aufs Turnen, der uns diese Übungen so weitergibt, was ich wirklich super finde. Jetzt ist halt nur das Problem, als Beispiel, Montagsprogramming, erster A-Teil, gymnastische Abfolge, ja, also wirklich nichts auf Zeit, nichts auf mach so schnell du kannst, sondern wirklich sauber, ja, dann habe ich meinen B-Teil, da kommt vielleicht zum Beispiel eine Abfolge olympisches Gewichtheben, auch noch alles in Ordnung, weil die prozentual natürlich eingeteilt ist von meinen Max-Werten, ja. Das heißt, da bin ich safe, also safe zumindest mal von der Belastung, Ausführung etc. ist ja was anderes. Aber jetzt kommt dieses Workout, ja. Und das heißt, wenn ich jetzt ein Programming habe, ich habe eine Zeit lang auch ein Programming verfolgt aus den Staaten, das relativ viel Workout-lastig war, ja. Wer sagt mir jetzt in dem Workout, wenn ich jetzt jemand bin, der immer voll drauf geht, ja, hey, mach mal langsam. Ja.
Geh nicht voll drauf.
Geh nicht voll drauf. Also das ist unmöglich. Und jetzt zerschieße ich mich die ganze Woche immer in diesem Workout. Ja.
Ja.
Bin ständig an meinem absoluten Limit, weil ich mich natürlich auch mit anderen vergleiche und Werte von anderen sehe. Ja, und sage, boah, ich will jetzt noch diese Zeit von dem schlagen. Ich will da 20 Sekunden drunter sein. Ich muss das jetzt erreichen. Also gehe ich in das Workout rein und gehe voll drauf. Also da bin ich dann schon wieder so ein bisschen in der Zeit Fitnessstudio und ich gehe rein und bumm, feuerfrei. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen das Problem mit der Belastung, die dann richtig zu steuern, ja, und nicht jedes Mal eine volle Ermüdung zu haben, auch jedes Mal sich das komplette Nervensystem zu zerschießen.
Ja, klar, das glaube ich. Und dann kommt natürlich noch eins dazu. Jetzt muss man sich das so vorstellen, jetzt ist ja schon ein Gymnastikteil abgelaufen, dann ist noch ein Ollie-Lifting-Teil abgelaufen und dann kommt erst das Workout.
Richtig.
Also dann kommt erst eigentlich da, wo es dann um die Zeit geht und da die Handbremse mal angezogen zu lassen und zu sagen, ich arbeite das jetzt so durch, dass es mich nicht umbringt. Da muss man sich, glaube ich, doch selber sehr am Riemen reißen. Aber ich glaube, jeder, der ambitioniert Sport treibt, kennt das irgendwoher. Nämlich, das ist so die gleiche Geschichte, wo man sich auch immer selber in die Tasche lügt. Man ist so ein bisschen erkältet, sagt, ich gehe ein bisschen ins Studio,
ja, klar.
Aber das gibt's nicht. Wie soll ich, dann gehen die Leute ins Studio, und dann treffen sie einen Kumpel und dann rasten sie trotzdem komplett aus. Dann werden alle Vorsätze über Bord geworfen und surprise, surprise, 2 Tage später ist man dann richtig krank. Deswegen entweder gar nicht machen, aber ich glaube, ich kenne persönlich niemanden, der es jemals geschafft hat, so ein bisschen trainieren zu gehen. Außer die das ganze Leben schon machen.
Ja, das stimmt. Ich meine, man darf das jetzt auch nicht falsch verstehen. Also wir reden ja jetzt von Competition Programming. Das heißt, man redet davon, dass man auf einen Wettkampf geht. Ja. Und mittlerweile sind eben Wettkämpfe teilweise 2 bis 3 Tage. Ja. Es ist nicht mal mehr so, dass sich das alles jetzt in der Halle abspielt. Also mittlerweile sind Bergläufe integriert. Man muss schwimmen in Kombination mit verschiedenen Übungen. Also es ist schon ein relativ großes Spektrum. Und im Endeffekt, wenn ich auf einem Wettkampf gut abschneiden will, ja, und der Wettkampf fordert das, dann muss ich es auch so in mein Training integrieren.
Klar.
Also das ist ja das, was heißt, es ist nicht das Problem an der Sache. Jeder kann sich ja selber dafür entscheiden, Competitions im CrossFit zu machen. Aber wenn man die eben machen möchte, dann muss man halt auch dementsprechend trainieren. Ich meine, ein Marathonläufer würde an einem Dienstag mit, was weiß ich, er hat mit einer vorgegebenen Zeit einen 3-Kilometer-Lauf, 4 Kilometer oder ein paar Intervalle, würde nicht hergehen und würde sich noch eine Langhantel auf den Rücken packen und dann noch schwere Backsquats machen oder Boxjumps. Ja. Auf keinen Fall. Der wird denken, sag mal, seid ihr alle total bescheuert. Das ist ja komplett kontrovers. Aber das ist eben halt der Wettkampf. Ja, das fordert der Wettkampf und deshalb wird halt auch so trainiert.
Ja klar, ich meine, man kann sich halt auch, wenn solche Sachen wie Berglauf und Schwimmen in einem Wettkampf vorkommen könnten oder können, dann kann man sich, oder man weiß das vielleicht schon eine gewisse Zeit vorher, dass es auf uns, auf einen zukommen kann, weil es da manchmal solche Trends gibt. Ja, dann kann man sich das ja halt auch nicht leisten, trotzdem nicht schwimmen zu gehen. Also quasi dann zu sagen, ich scheiße drauf und gehe halt nicht schwimmen. Boah, ich weiß nicht. Also da muss ich dann schon sehr zuversichtlich sein, dass ich alle anderen Sachen absolut rocken kann, um zu sagen, dann verkacke ich das halt einfach.
Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, ich bin da jemand, der ist sehr zuversichtlich, was das Schwimmen anbelangt. Also ja, das ist schon richtig.
Aber es ist natürlich zeit- und volumenintensiv.
Sehr, ja.
Und man muss natürlich auch dazu sagen, der Laszlo hat ja jetzt, wie wir es schon vorher gehört haben, dementsprechend auch ein Background. Das heißt, er kann ja auch viel besser nachvollziehen, was passiert da im Körper, was läuft regenerativ ab. Und er ist ja auch schon seit seiner Jugend sportlich aktiv. Das heißt, das kann nicht einfach so jeder machen. Ich habe schon ein paar Leute erlebt, die es probiert haben. In vielen Fällen ist es dann in die Hose gegangen.
Ja, das ist richtig.
Also das ist halt leider einfach so. Okay, cool. Wir haben jetzt schon über eine Stunde. Hast du noch so abschließende Worte, wo du sagst, das würde ich noch ganz gern loswerden? Von mir aus sind wir fertig. Lazy, Schlusswort, wenn du magst.
Ja, was abschließendes Wort für mich. Also ich, ja, was soll ich sagen? Ich bin immer noch beim CrossFit. Also ich habe die letzten 2 Jahre versucht, einen Absprung zu finden. Also muss ich ehrlich sagen, weil ich gemerkt habe, also ich habe immer ich habe jedes Jahr auf einen Wettkampf trainiert. Also ich habe mir jedes Jahr einen Peak gesetzt und habe gesagt, da möchte ich hin. Oft habe ich dann kurz davor so das Muffensausen gekriegt, dass ich gesagt habe, okay, ich will da doch nicht hin. Also wenn ich auf einem Wettkampf bin, dann mache ich den Wettkampf und meistens läuft es dann auch sehr gut. Aber bis zu dem Schritt eben ist es für mich der pure Stress. Also ich bin da jemand, der sich so abartig selber stresst. Das war für mich dann immer ein Grund zu sagen, so, nächstes Jahr hörst du auf. Also ich glaube, du weißt es auch. Ich habe jedes Mal zu dir gesagt, ich höre jetzt mit CrossFit auf.
Also Laszlo hört seit 3 Jahren mit CrossFit
auf. Also eigentlich höre ich wirklich schon seit 3 Jahren mit CrossFit auf. Und letztes Jahr, ich kann mich noch an die Sprachnachricht erinnern, als ich richtig krank geworden bin, aber das war nicht CrossFit-bedingt, sondern ich habe mir ein Virus eingefangen, habe ich dann zum Stefan gesagt, so, und wenn ich diesen Virus ausgestanden habe und das alles wieder funktioniert, dann höre ich mit CrossFit auf. Ich werde nie wieder CrossFit machen und jetzt habe ich am Montag schon wieder angefangen mit einem Programming. Ja, also mich macht es einfach happy, weil ich einfach denke, okay, ich brauche eine Herausforderung und die Herausforderung für mich ist einfach, dass es so ein breites Spektrum an Bewegungen hat, dass man nie irgendwas vernachlässigen kann und immer am Ball bleiben. Wenn andere, also ich sag mal, wenn jemand anders sagt, okay, das ist halt für mich das Powerlifting oder das ist für mich das Bodybuilding, dann finde ich das absolut in Ordnung. Also ich finde es wichtig, halt was zu tun. Und mich hält es beim Sport. Ich würde niemals so viel tun, wenn ich nicht immer irgendwie ein Ziel vor Augen hätte. Und das hält mich da dran und deshalb finde ich CrossFit für mich eine geile Sache. Und ich denke auch nicht, dass ich da wirklich einen Absprung schaffen werde. Aber shit happens. Jeder muss so seinen Weg finden und sein Ding machen. Und wenn es Freude bereitet und auch noch ein bisschen Erfolg dabei rauskommt und Zufriedenheit, dann, dann ist doch eine geile Sache.
Ich glaube, einmal Leistungssport betrieben, da wird es relativ schwer, die Finger davon zu lassen.
Ja.
Dann sucht man halt immer wieder diesen Leistungsaspekt im Sport. Egal was es dann für ein Sport ist, aber man wird immer diesem Leistungsaspekt hinterherhängen.
Ja, richtig.
Und es hat natürlich auch einen gewissen Suchtcharakter, das muss man ganz klar sagen. Okay, cool. Lazy, ich danke dir, dass du da warst. Fand's mega geil. Euch vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns die Tage. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.